spreche heute mit Gabriele Leonie Bräutigam über die Blume 2023, die einiges auf dem Kasten hat. Es ist die kleine Braunelle. Und eine ganz kurze Info vorab für dich. Hier hörst du ja nur etwas über die kleine Braunelle. Ich habe dir allerdings auch noch ein YouTube-Video aufgenommen, damit du die Braunelle auch auf der Wiese erkennen und entdecken kannst. Also, das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Wenn du also noch nicht weißt, wie die kleine Braunelle aussieht, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei, beziehungsweise über den Blog kommst du auch an das Video heran. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Es gibt wieder ganz, ganz viele wertvolle, spannende und vor allem tiefe Infos zu dieser Pflanze. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute ist Premiere, denn ich habe Gabriele Leonie Bräutigam hier zu Gast. Sie ist bereits das dritte Mal bei uns im Podcast. Das hat bis jetzt noch kein anderer Interviewgast hier geschafft. Ich freue mich aber total. Und Leonie, wir machen das auf jeden Fall. Also das ist jetzt schon gesetzt, ne? Einmal im Jahr bist du auf jeden Fall hier.
Oh, das ist mir aber eine Ehre. Es gibt ja auch mindestens einmal im Jahr eine total interessante Pflanze, die man so aus der Natur vorstellt. Ja,
ganz genau. Und ich stelle dich jetzt gar nicht mehr groß vor. Wir haben, Leonie ist einfach eine der tollsten Kräuterfrauen.
Oh, danke, danke.
Haben. Und wir haben ganz tolle Podcasts, einen Podcast zu wilde Smoothies, also Smoothies mit Wildkräutern, mit Wildpflanzen und ein ganz tolles Interview zur Brennnessel. Die beiden Folgen verlinke ich dir natürlich in den Shownotes und natürlich findest du auch den Steckbrief von Leonie bei uns auf der Webseite. Heute steigen wir direkt ein in das Thema und zwar geht es um die Blume des Jahres 2023, die Braunelle, die kleine Braunelle. Eine echt unterschätzte Pflanze, super unscheinbar, super powerful. Und Leonie wird uns da heute mit in diese Welt nehmen. Du hast dich da gut eingearbeitet, bist quasi Expertin für dieses kleine, feine, starke Pflänzchen. Und ich freue mich da total drauf. Ich liebe ja die Interviews, wo es wirklich auch um eine Pflanze geht, weil jede Pflanze hat einfach so wahnsinnig viel zu bieten, ne? Und wir können da heute so ein bisschen in die Tiefe eintauchen. Bevor wir uns aber um die Pflanze kümmern, wer bestimmt die Blume des Jahres und wozu wird die bestimmt? Magst du da kurz mal drauf eingehen?
Ja, natürlich gerne. Also die Brunella vulgaris, also die Braunelle als Blume des Jahres 2023. Die Blumen des Jahres werden immer bestimmt von der Loki-Schmidt-Stiftung in Hamburg und die wählen seit dem Jahr 1980 jeweils die Blume des Jahres, um eben auf das Verschwinden oder Vielfalt in unserer Flora aufmerksam zu machen. Also haben zum Beispiel 81 war es die gelbe Narzisse, die Kartäusernelke war es 89, die Silberdistel, also kennt man ja vielleicht so eher aus den alpinen Bereichen, war 97, Bachnelkwurz, Wegwarte 2009, also die Wegwarte ist meine Logopflanze.
Ja.
Und für mich ist es, also ich muss ja noch kurz vorweg schicken, ich bin ja eigentlich ausgebildete Kulturwissenschaftlerin, das ist mein Hintergrund. Und mich hat es ja total fasziniert, wie ich dann gelesen habe, man schaut ja immer Anfang des Jahres, was sind die neuen Pflanzen des Jahres, worüber kann ich schreiben, was kann ich da entdecken? Und da war die Begründung, die Loki-Schmidt-Stiftung hat die kleine Braunelle zur Blume des Jahres 2023 gewählt, um auf den schleichenden Verlust zahlreicher Pflanzen und Tierarten aufmerksam zu machen. Im Garten, auf Straßen, zwischen Wohnblöcken, in der Landwirtschaft lassen wir wieder mehr Natur zu. Also das war der Grund, die Begründung, warum die Brunella gewählt wurde. Jetzt für mich war das total überraschend, weil mein Garten, also die ganze Wiese ist voller Brunella vulgaris.
Toll.
Und dann habe ich gedacht, boah, also es ist ja eigentlich so ein Widerspruch. Also so weit verbreitet, dann habe ich nachgeguckt, wie ich den ersten Artikel schreiben wollte über die Brunella. Wo ist sie eigentlich verbreitet? Da gibt es ja dann so Biotopkarten. Die Brunella ist weit, weit, weitest verbreitet.
Mhm. Also das ist jetzt keine Pflanze, die auf dem Rückzug ist.
Eigentlich. Ich denke eher, dass der Impuls war, nachdem die kleine Braunelle ja auch sehr im Garten verbreitet ist, dass man die Gartenbesitzer ein bisschen an die Hand nehmen wollte und sie darauf aufmerksam machen wollte, dass es auch Wildpflanzen in Wohngebieten gibt und in Kulturgebieten, weil es werden ja einfach immer mehr Wohngebiete erschlossen und immer mehr freie Wiesen dadurch umgewandelt in Wohngebiete. Und ich denke, dass es in die Richtung geht, weil also ansonsten kann man meines Erachtens wirklich nicht sagen, dass die kleine Braunelle in irgendeiner Weise eine bedrohte Art ist.
Ja.
Aber ich denke, das war der Impuls und der Hintergedanke.
Ja. Bei mir wächst sie tatsächlich, ich habe jetzt natürlich auch nochmal ein spezielles Augenmerk auf die kleine Braunelle gelegt.
Ja, klar. Und
wächst sie auch Gott sei Dank in der Wiese, ne? Da bin ich total happy an mehreren Stellen. Die verbreitet sich auch langsam. Also jedes Jahr wird es ein bisschen mehr.
Und ja, genau. Und das Tolle an der Brunella, also um jetzt gleich in der Wiese, um das jetzt mal sie ein bisschen zu loben. Also sie ist halt absolut eine hitzeresistente Bienenpflanze. Also sie bildet dann allerdings so Teppiche, also wer dann wirklich so einen Rasen will, der hat mit der Brunella Probleme. Ich habe das ja dann auch international wie immer recherchiert. In England gibt es dann also schon Gebrauchsanweisungen, wie man die Brunella wieder vergrämt und so, weil der englische Rasen ist ja ein Topos für sich.
Ja.
Ja, aber als robuste, pflegeleichte, hitzeresistente, im Sommer wunderschön lila blühende Bodendeckerpflanze und hervorragende Bienenweide sind natürlich als vom biologischen her wunderbar.
Das ist natürlich toll. Mir ist auch echt aufgefallen, die sitzt halt bei mir nur in der Wiese,
nicht
in den Beeten.
Und genau.
Da, wo sie wächst, ist es tatsächlich auch noch grün. Ne? Also ich habe schon Stücke Wiese, die nur noch braun sind. Und da da, wo sie ist, ist es tatsächlich noch grün. Das ist und natürlich jetzt bei mir ist sie noch nicht am Blühen, aber es wird jetzt in den nächsten, das wird jetzt in der nächsten Woche wahrscheinlich soweit sein. Man hat dann natürlich auch so schöne Farbkleckse auf der Wiese, ne?
Ja, also die eigentlich anvisierte Blütezeit beziehungsweise Erntezeit, also sie wird ja geerntet, wenn sie abblüht, ist ja eigentlich Juli, August. Also wir sind im Moment auch schon wieder der Zeit voraus. Also erst war es ziemlich lange kalt und dann, muss ich dann jetzt bis Sommersonnenwend, haben die Pflanzen ja wirklich da einen Turbo hingelegt. Und jetzt, also in manchen Gegenden hat man das Gefühl, schon mal ist im August. Also es ist wirklich sehr erstaunlich. Ja. Aber die Brunella ist zäh, ist eine gute Bienenweide, leistet wirklich von daher einen ganz wertvollen Beitrag zum Biotop. Aber nachdem ja mein Thema immer die Heilpflanzen zwischen Rezept und Rezept sind, habe ich da natürlich recherchiert, weil ich wusste ja, dass die Braunelle, Brunella vulgaris, ja eine ganz alte Volkstraditionspflanze ist.
Das wäre auch auf jeden Fall meine nächste Frage gewesen, weil das finde ich immer super spannend. Da gibst du immer so wundervolle Einblicke. Wie wird die volksheilkundlich verwendet?
Das ist etwas, wo man als Kulturwissenschaftler, wenn man anfängt zu recherchieren, wirklich staunend dasteht. Also wir haben einerseits, wir haben da ganz viele Handlungsstränge, die also auf die Bedeutung der Brunella hinweisen, aber auch auf die Entwicklung in der Pharmaziegeschichte. Die Brunella vulgaris ursprünglich bei uns wurde sie im Mittelalter eingesetzt gegen die Bräune. Also die Bräune war ja ein anderes Wort für Diphtherie. Und zwar schreibt da der Leonard Fuchs im Jahr 1543, Braunell hat seinen Namen daher, dass Diskraut sehr bewähret und wieder die Bräune im Mund. So. Also die Diphtherie. Auch der Linné, der dann die Pflanzen eingeordnet hat, also Braunell war ja auf Deutsch jetzt der ursprüngliche Name, der traditionelle Name, hat diesen Bezug zur Bräune, also zur Diphtherie, die ja da immer noch ein Thema war, beibehalten. Deshalb heißt sie auch Brunella vulgaris. In der Kommission E, die ja in den 80er Jahren dann festgelegt hat, was sind bei uns Heilpflanzen im damalig heutigen Sinne und welche sind keine Heilpflanzen, da ist die Brunella ja nicht mal mehr untersucht worden. Ich muss natürlich auch sagen, dass diese traditionelle Anwendung mit der Diphtherie in den 80er Jahren ja auch einfach kein Thema mehr war.
Ja, Gott sei Dank. Und
Gott sei Dank, genau. Jetzt mit der zunehmenden Globalisierung hat ja auch die TCM, anderer Handlungsstrang, andere Tradition, ja auch bei uns einfach zunehmend an Bedeutung gewonnen. Und das hat über diesen Strang hat sich jetzt wieder die Bedeutung der Prunella vulgaris auch bei uns in der Heilkunde wieder ganz neu aufgeladen. Also sie ist völlig neu entdeckt worden. Ja. Also es ist wirklich spannend, wer was anschaut, warum und warum vielleicht nicht. In der TCM heißt die Xia Kukao und das heißt so viel wie Sommertrockenkraut.
Ja.
So, und da ist sie eine ganz, ganz prominente Heilpflanze für alle Krankheiten, die sich aus einer gestörten Leberfunktion ableiten.
Ach, das ist
Schmerz, Schwindel, Schwellung der Augen, Rötung des Auges, Bluthochdruck, Schwellung von Lymphknoten am Hals vor allem, aber auch in Brust und Leiste. Ich habe auch Quellen gefunden, die auf ADHS hinweisen.
Ach.
So, sie gilt als kühlend bei entzündlichen Prozessen und wird auch in der TCM bei Gelbsucht, also auch wieder dieser Leberbezug eingesetzt.
Ja.
So, und die TCM ist ja immer mehr auch in der europäischen Heilkunde jetzt dann entdeckt worden.
Ja.
Und auf diesem Weg hat die Prunella vulgaris dann wieder Einzug gefunden in die europäische Pharmazie, also in die europäische Heilkunde.
Musste einen kleinen Umweg über China gehen.
Und ein bisschen, genau, musste ein bisschen einen Umweg über China gehen und wurde dann in das europäische Arzneibuch aufgenommen im Jahr 2014.
Ach, okay.
Ja. So, also ich finde es wirklich total spannend. Also Kommission E war ja tätig von 1978 bis 1994.
Ja.
Dann hat sich dieser Trend so allmählich so ausgebreitet und 2014 wurde sie aufgenommen. Also ich habe das ja wirklich alles recherchiert, weil das hat mich total fasziniert. 2010 aber schon gab es eine Anbauanleitung vom Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, wie man bei uns die Prunella anbauen könnte, wann man sie erntet, welche Inhaltsstoffe sie genau haben muss, wie man sie erntet, wie man sie lagert, wie man sie trocknet.
Ja.
Also eine fünfseitige Gebrauchsanweisung.
Wow.
Und das lässt ja schon auf diesen Trend schließen.
Okay.
Und jetzt diese Bedeutung, dass die Prunella vulgaris jetzt aber Teil unseres europäischen Arzneibuchs ist, das erwähnt die Lucke-Schmidt-Stiftung mit keinem Wort.
Ach, okay.
Nein, also da geht es wirklich nur um den Verlust der Pflanzen- und Tierarten.
Ja, ja. Es ist ja auch die Blume des Jahres, nicht die Heilpflanze des Jahres. Ne?
Ja, aber wenn eine Blume irgendwas Besonderes leistet, also ich persönlich wäre da schon wieder nahe dran, das dann zu erwähnen. Also
ja, ist ja nicht ganz unwesentlich. Ne?
Aber da siehst du einfach, wie unterschiedlich und wie getrennt immer noch die wie soll man sagen, die unterschiedlichen akademischen Fakultäten funktionieren.
Ja, ja, ja.
Die einen machen Ökologie, die anderen machen Pharmazie, die dritten machen Medizin,
ja,
die anderen machen Botanik. Was völlig anderes.
Ja, und eigentlich liegt es ja alles zusammen. Ne?
Und da gibt es keine Schnittmengen. Also ich habe auch in den Veröffentlichungen da keine Schnittmengen gefunden.
Spannend.
Ja, also dann kommt man hier als wildes Kraut und recherchiert das und dann ist man wirklich fasziniert. Ja.
Ja. Ach, super spannend.
Ja, also genau, aber bevor wir weiter ausführen, vielleicht sollte ich doch nochmal erwähnen, wie man die kleine Prunella überhaupt erkennt.
Ja, das wäre nämlich ganz toll.
Ja, weil das sollte man vielleicht am Anfang sagen, damit man sich was vorstellen kann.
Genau, wie sieht die kleine Prunella aus? Ich werde es auch so machen, dass ich in dem Blogartikel zu der kleinen Prunella auf jeden Fall auch ein paar Erkennungsbilder mit dazugebe, weil es ist tatsächlich ja eine Pflanze.
Kann ich dir auch gerne welche schicken, weil ich habe
cool
gemacht, ja.
Sehr, sehr gerne.
Weil ich habe mich ja mit der Prunella so intensiv beschäftigt.
Ja, super gerne, weil es ist wirklich eine Pflanze, die ist schon irgendwie überall vertreten, aber die so klein und unscheinbar. Ganz oft wird die ja noch nicht mal bei Kräuterwanderungen erwähnt. Ne?
Oder ja, das Selbstverständliche, okay, da hat man ja den blinden Fleck im Auge des Betrachters.
Ja, ne? Genau.
Weil da denkt man einfach, das ist halt da.
Ja, sag mal, wie können wir die erkennen? Was sind so typische Erkennungsmerkmale und vielleicht auch Verwechsler der Braunelle?
Also so richtig, also man, vorab muss ich natürlich sagen, die Verwechslung liegt immer im Auge des Betrachters. Ja. Also es gibt Menschen, die verwechseln die Braunelle mit dem Günsel oder so, weil der auch auf dem Boden kriecht. Der hat aber zum Beispiel kerzenförmige Blüten.
Ja.
Also die Braunelle, das Besondere ist halt wirklich diese teppichartige Ausbildung. Sie hat, die Blüten erscheinen Ende Juni, die ersten, also das ist ja regional, wie ich schon gesagt habe, sehr unterschiedlich.
Ja.
Also Ende Juni bis Mitte, Ende Juli, je nachdem, wo du dich befindest. Die vermehrt sich über oberirdische Ausläufer, die hat so ganz kleine, sich gegenüberstehende, elliptische, eiförmige Blätter. Die Blüten, die sich dann bilden, die werden so, ja, je nach Boden wird die Pflanze dann so 10 bis 20 Zentimeter hoch, also im Rasen, wo es auch Trittrasen ist und wo es öfter gemäht wird vielleicht, was der Braunelle überhaupt nichts ausmacht, die blüht dann auch wieder. Mhm. Da wird sie ja nur höchstens 10, also bei uns wird sie höchstens 10 Zentimeter. Ja, also bei dem Anbau, weil durch den Tritt, bei Trittrasen ist einfach der Boden so verdichtet. Also bei dem Anbau, bei dem landwirtschaftlichen Anbau, da werden die schon so 20, 25 Zentimeter hoch. Aber das ist ja dann völlig andere Bodenstruktur.
Ja.
Also sie halten wirklich ganz viel Bodenstruktur aus, sowohl kalkhaltig wie auch lehmhaltig, halten auch Sonne sehr gut aus. Sind an Wiesen, an Wegen gut verbreitet, magerer Boden, kein Problem. Ja, und bildet dann eben so Ähren mit ährenartigen bis so kopfigen Blütenständen. Also das ist dann, diese Blütenstände an sich sind dann, also hier, ich habe eher diese kleinen, die Köpfchen, die werden dann so einen Zentimeter lang und machen so wie so kleine Bällchen. Aber je nach Bodenstruktur und je nachdem, wie gut es ihr geht, macht sie auch längere, also so ährenartige, die werden dann ja bis zu 2,5-3 Zentimeter lang. Mhm. Und das sind dann die für die pharmakologischen Zwecke angebaut und geerntet werden.
Okay.
Ja.
Und Blütenfarbe ist so?
Ist so lila, so bläulich-lila, ja. Okay. Ja, und wenn du sie erntest, also, das muss man ja auch sagen, also, darf ich einfach weitererzählen?
Ja, unbedingt.
Also, ich sehe gerade so die Pflanze vor mir, genau. Also, wenn man sie erntet in der traditionellen europäischen Heilkunde, also in der Zeit, wo sie noch gegen die Braunelle gegen die Bräune verwendet wurde, da hat man ja Blatt und Blüte verarbeitet.
Ja.
So, und heutzutage, also gerade eben in der TCM, da verwendet man wirklich nur die Blütenähren.
Okay.
Und zwar, wenn sie abblühen.
Das finde ich ja super spannend, ne? Normalerweise sagt man ja immer, okay, Blüten am besten ernten in der Regel, ne? Wenn sie gerade irgendwie so frisch aufgeblüht sind, dann steckt da noch die volle Power drin. Das finde ich ist ein super wichtiger Hinweis, dass die Braunelle tatsächlich erst geerntet wird, nachdem sie geblüht hat.
Ja, also quasi die Jungsamen, keine Ahnung. Also man erntet wirklich eben diese Ähren, wenn sie gerade abgeblüht sind und so ein bisschen so rötlich-beigelich sind, dann werden die geerntet.
Okay, gut.
Ja, also da war ich dann natürlich irgendwann ganz, ganz angefixt, weil so viele Widersprüche, das begeistert mich natürlich, weil das wilde Kraut ist ja in sich, in unserer Kulturlandschaft auch ein bisschen ein Widerspruch. Ja. Also es hat mich wirklich sehr fasziniert, auch diese völlig unterschiedliche Bewertung. Also auf Englisch zum Beispiel heißt die Pflanze Self-Heal.
Also das finde ich ganz toll. Das habe ich auch letztens nochmal zu der Pflanze gelesen.
Also das ist ja so der Inbegriff der Kompetenz einer wilden Heilpflanze. Also dass es die Selbstheilungskräfte anregt und oder selbstheilend ja, von allein, es geht ja immer um deine Immunabwehr. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum das jetzt heutzutage wieder so ein Thema wird, weil die Welt wird ja immer vernetzter und die Immunabwehr steht von daher auch unter immer größeren Herausforderungen. Und gerade das, was zum Beispiel die Prunella auszeichnet, also die hat ja ganz, enthält vor allem viele Gerbstoffe, Flavonoide, Terpene, Ursolsäure, Polysaccharide, Rosmarinsäure. Also es geht alles in die bittergerbstoffhaltige Richtung. Ja. Das wird ja bei uns in der Nahrung immer weniger.
Ja.
Und parallel haben wir ja das Problem, dass die Immunabwehr eigentlich immer mehr leisten muss. Wir bekommen Viren von Gott, wer weiß woher, Bakterien. Ja, und das werden immer älter, muss man auch dazu sagen.
Und es kommen die Umwelteinflüsse hinzu und dieser ganze Stress, den ganz viele Menschen ja auch bewusst, aber auch unbewusst ausgesetzt sind. Ne? Das sind ja auch alles Faktoren, die da noch mit einspielen.
Genau, und da sind wir bei der eigenen Immunabwehr und Selfie. Ja. Das ist ja auch von der Begrifflichkeit, von der Definition, also vom Fokus, den diese Pflanze dann in der Anwendung hatte. Das ist ja ganz eng beieinander. Also von daher ging es eigentlich immer schon so Self-Heal in diese Richtung. Ja, also von daher, man hat dann die Braunelle, wie alle Gerbstoffdrogen, kann man sie halt vor allem anwenden bei also in der Volksheilkunde jetzt ohne Kommission auch als Gerbstoff, als ganz normale Gerbstoffdroge mit eben diesem ganzen Spektrum, was wir gerade besprochen haben, also Halserkrankungen aller Art. Also wer jetzt, ich meine, ich weiß ja, dass Sie nur Kräuterinteressierte das anhören, aber Gerbstoffe und Bitterstoffe können die Leute gar nicht so einfach unterscheiden, weil Gerbstoffe gibt es noch seltener als Bitterstoffe. Und man schmeckt die auf dem unterschiedlichen Teil deiner Zunge. Und Gerbstoffe ist auch das, was, und meistens treten sie auch gemischt auf, also zusammen auf. Aber Gerbstoffe sind das, was wirklich so die Schleimhäute zusammenzieht. Mhm. Ich meine, wenn man mit Salbeitee gurgelt.
Ja, ich vergleiche das immer so schön mit einem zu stark aufgebrühten schwarzen Tee.
Ja, da genau.
Ja, dann so ein pelziges Gefühl irgendwann auf
der genau, Schicht. Dieses pelzige Gefühl.
Zu ziehende Gefühl, ja.
Schwarztee, Grüntee, alles. Ja. Aber gerade diese Gerbstoffe sind ja für unsere Immunkraft absolut essentiell, weil unsere Nahrung enthält ja auch immer mehr Zucker. Und also fast jedes Convenience-Food zubereitete Nahrungsmittel, ohne dass ich jetzt sage, dass irgendeiner der Zuhörer, die sich hier für Pflanzen interessieren, da besonders anfällig ist. Aber gerade diese ständige Zuckerkontakt, der weicht ja die Schleimhäute auf, hat man inzwischen festgestellt. Und die Gerbstoffe, die das dem entgegenwirken können, die gibt es ja nicht mehr, die ziehen die Schleimhäute zusammen. Und das ist ja auch rein quasi für eine physikalische Wirkung. Also es geht ja da noch nicht mal um Inhaltsstoffe, die durch den Körper wirken, sondern wirklich einfach Außenabwehr.
Ja, genau. Das wollte ich nämlich sagen. Das finde ich nämlich super spannend. Das bedeutet letztlich, dadurch, dass die Schleimhäute sich zusammenziehen, dass Fremdkörper eben schlechter über die Schleimhäute eindringen können. Ne? Bakterien, Viren etc., genau. Krankheitserreger, dass die eben einfach, da stehen die Tore nicht weit offen, sondern sind dadurch eben so ein bisschen verschlossener.
Ja, und das ist ja, wenn du eben bedenkst, dass der Mensch ja vom Mund bis zum Darmausgang mit Schleimhäuten ausgelegt ist, das ist, da wohnt unsere Immunabwehr drin, im Darm wohnt unsere ganze Immunkraft drin. Ja, also es ist ein ganz wichtiges, elementares Feld. Und es ist aber so elementar wie die Braunelle in der Landschaft oder wie bei uns im Garten. Wir sehen das nicht, wir nehmen es nicht wahr, weil es einfach überall da ist. Wir haben überall Innenschleimhaut. Da macht man sich keine Gedanken, da denkt man, oh, das eine ist der Hals und oh, das andere ist der Magen und der Darm. Aber letztendlich ist die Grundproblematik die gleiche. Das nämlich Bakterien, schädliche Stoffe, Viren einfach zu leicht eindringen können.
Ja. Und da hilft die Braunelle eben ganz besonders gut, ne?
Und da hilft zum Beispiel die Braunelle, wie alle Gerbstoffdrogen, aber die Braunelle eben auch und sie ist da.
Ja. Und sag mal, wie wird die Braunelle standardmäßig zu sich genommen? Also kann ich daraus einen Tee kochen, kann ich eine Tinktur machen, kann ich ein Oxymehl daraus machen? Was sind so die Standardzubereitungen? Wie kriege ich so das meiste aus der Braunelle heraus?
Also die Braunelle ist ja eine Gerbstoffdroge und von daher ist sie ein Fall für den Absud.
Ja.
Also Absud ist ja einfach ein Tee, den du nicht aufbrühst, sondern du setzt ihn auf und köchelst ihn 20 Minuten in etwa auf ganz kleiner Flamme, also auf ganz niedriger Temperatur vor sich hin, damit sich wirklich diese Gerbstoffe aus den Pflanzen, aus der fest verschlossenen Pflanzen auslösen.
Genau, Gerbstoffe brauchen einfach Hitze. Wenn ich einen Kaltauszug daraus zum Beispiel mache, bringt es, also mit Wasser eben, bringt es gar nichts, ne?
Nee, also musst du wirklich klein machen. Also da gibt es auch schöne Videos auf YouTube. Also da siehst du wirklich, wie mit vollen Händen greifen die da rein. Und also eine Handvoll auf einen halben Liter Wasser ist auf jeden Fall nichts. Also es wird wirklich ein richtiger Absud hergestellt. Mhm. Und davon trinkst du eben so dreimal am Tag eine Tasse. Wahrscheinlich kannst du auch damit gurgeln. Also bei Hauterkrankungen kannst du es damit betupfen. Mhm. Also da habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht, weil mein Sohn, der neigt öfter mal so zu Ekzemen. Mhm. Und da habe ich dann auch teilweise, weil der das mit dem Tupfen natürlich doof findet, habe ich dann den Absud eingefroren in Eiswürfeln und dann so zum Aufreiben.
Ja.
Das ist natürlich auch interessant, also weil das eine ganz einfache Anwendung ist und du kannst es dann, und Gerbstoffe sind ja nicht weiter kälteempfindlich, also von daher spricht eigentlich nichts weiter dagegen. Ja,
super, das ist eine eigene Erfahrung, liebe ich ja immer besonders. Das ist schön, dass du das teilst mit uns.
Ja, ich möchte ja, dass möglichst viele Leute was davon haben, also das ist ja hier so als Pflanzenfrau und Pflanzen Dozentin und so, das ist ja mein Thema, das ist ja meine Aufgabe. Ja. Ja, also von daher, es empfiehlt sich tatsächlich so im Alltag, weil das ist ja, der Alltag ist ja die Grundlage. Das Wichtige ist ja gar nicht krank zu werden.
Ja.
Und da würde ich jetzt mal empfehlen, weil ich bin ja jemand für die Wildpflanzen zwischen Rezept und Rezept, also bei mir muss man das ja immer essen, also zwischen Ernährung und Heilkunde. Da geht's, also die Braunelle, ich liebe die ganz besonders auf dem Salat, gar nicht so viel, also nur so 3-4 so Blütchen drüber. Also mit den Blättern kann ich jetzt weniger anfangen, 3-4 so Blütchen drüber. Mhm. Und dann mache ich so ein grünes Smoothie-Dressing.
Ja.
Weil das gerade bei Wildkräutersalaten sehr schön diese unterschiedlichen sekundären Pflanzenstoffe miteinander verbindet und auch etwas härtere Blattstrukturen einhüllt. Ja. Und dann saugen sich dann diese kleinen Prunella-Blütchen, saugen sich dann voll wie so kleine Aromakugeln. Und das ist halt total schön. Also das wäre jetzt so meine Alltagsempfehlung. Mhm. Für die, ja, zum gesund bleiben.
Genau, ja, super.
Und das andere ist dann eben, ja, falls du, also gerade bei Halserkrankungen, Magen, Darm, also bei Magen, Darm hat es dann auch den Vorteil, es wirkt halt milde. Mhm. Also es schmeckt jetzt nicht so streng gerbstoffhaltig, wie eben zum Beispiel der von mir vorhin erwähnte Salbei-Tee.
Ja, ja.
Also, ja, nee, es hat wirklich so ein ganz milden, bisschen ins Rosenholzartige spielendes Aroma. Also schmeckt durchaus angenehm.
Ja, so schön. Gut, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Natürlich in der Kulinarik sehr schön einsetzbar die Blüten. Und da kenne ich ja von dir den Spruch, a handful a day keeps the doctor away.
Ja, das ist mein Motto, genau.
Ja. Und wenn es dann eben aber, also ne, wenn ich die naturheilkundlich einsetze, dann in Form eines Absuds.
Genau.
Das heißt wirklich auf einen halben Liter durchaus so eine schöne, dicke Handvoll und dann 20 Minuten ausköcheln lassen.
Genau.
Dann über den Tag verteilt 2-3 Tassen trinken. Und dann habe ich noch was Spannendes gelesen zu der antiviralen Wirkung der kleinen Braunelle. Ja? Und ich habe selber tatsächlich auch mal damit, also Erfahrungen selber gemacht. Und du sagtest auch im Vorgespräch, da gibt es eine schöne wissenschaftliche Studie zu. Magst du da nochmal darauf eingehen, auf die antivirale Wirkung der kleinen Braunelle wo sie da konkret angewendet wird?
Ja, die antivirale Wirkung, die beruht eben auf diesem kontrahierenden Aspekt der Gerbsäuren. Also deshalb muss sie zum Beispiel für das europäische Arzneibuch auch 0,12% Ursolsäure, da geht es um die Ursolsäure, auch in der TCM, Ursolsäure aufweisen. Ah, ja. Und ja, also es gibt zum Beispiel eine Studie, die wurde gemacht zum Thema Herpes. Da wurde die Herpesstelle mit Absud betupft.
Ja.
Es gibt da alle möglichen Studien, die sich jetzt gerade da eben in China, aber auch in Kanada, wo chinesische Wissenschaftler ausgewandert sind, mit diesem Thema beschäftigen.
Super spannend.
Ja, also da geht es aber auch wirklich darum, wie macht man diesen Gerbstoffaspekt, also in der Ursolsäure, wie macht man ihn sich zunutze?
Ja.
Also man.
Kriege ich den eigentlich auch, wenn ich daraus ein Oxymehl herstelle?
Das ist immer wieder Honig. Und also Honig ist ja jetzt per se, also Süßstoffe sind jetzt hier nicht unbedingt die Vireneindimmer. Das muss man ja schon sagen. Also weiß ich nicht.
Ja.
Also, wie gesagt, die machen wirklich ein Herpes, ja, letztendlich ein Extrakt, ein Absud. Ja.
Okay.
Und also der
ist löslich einfach.
Ja, und das wurde dann eben, es gibt auch eben Studien zum Thema HIV, also da geht es auch immer wieder, wie steigert man die Immunkraft, wie macht man den Viren, dass ihr Umfeld so ungemütlich, ja, dass sie sich da nicht ausbreiten können.
Ja, das finde ich ja auch richtig spannend, ne? Das hatte ich auch gelesen, ich meine HIV-Viren, dass da die kleine Braunelle eben in Betracht gezogen wird, die Braunelle zerstört die Viren nicht, ne, aber sie verhindert, nein, dass sie sich ausbreiten,
genau,
mehr werden. Ne?
Das ist genau, und das ist ja sowieso, das sind so die Grundtechniken in der klassischen Heilkunde, das mit dem Totschlagen der Bakterien und Viren, das geht ja erst, seit wir Antibiotika haben. Davor ging es ja nur darum, das Umfeld so unangenehm zu gestalten, dass die Immunabwehr dann wieder aktiviert werden konnte,
ja,
vom Körper. Ja. Ja, und also wie gesagt, also neuere Studien zum Thema HIV, wird sie auch, was auch interessant ist, weil denkt man, ist es was völlig anderes, aber Kosmetik. Also in den Studien haben sie auch entdeckt, dass das Polysaccharid Prunellin enthält und auch Rosmarinsäure. Und in der Kosmetik wird vor allem eben diese Ursolsäure geschätzt, also als Extrakt, der dann Cremes beigegeben wird, zur Anregung des Hautstoffwechsels, zum Schutz vor ultravioletter Strahlung. Gerade die Ursolsäure gilt ja als mikrobiell und anti-inflammatorisch. Uiuiui. Ja. Und was ich auch interessant fand, Kollagenfaserbündel restrukturierend, reparieren. Ja. Von daher für empfindliche Haut geeignet. Also an diesen Inhaltsstoffen, die in der Braunelle enthalten sind, wird ganz, ganz viel geforscht.
Ja, super spannend. Sag mal, ist das jetzt ein Inhaltsstoff, der fettlöslich ist? Also könnte ich dann eben auch durchaus einen Ölauszug aus den Brunelleblüten machen? Übrigens, das ist mein Sohn, der ist gerade wach geworden, an alle Zuhörer. Der sollte eigentlich schlafen, aber ist jetzt mit bei dem Interview dabei.
Man kann den Nachwuchs nur genug fördern. Also ich habe ja auch meine Zeit, die ich im Marketing verbracht habe, stets mit meinem Sohn in meinem Homeoffice verbracht.
Ja, finde ich super.
Ja, also meine Söhne sind beide im Büro aufgewachsen und es hat ihnen nicht geschadet, muss ich nur dazu sagen.
Aber genau, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist Ursolsäure, ist das jetzt ein Inhaltsstoff, der auch fettlöslich wäre? Kann ich eben diesen Ölauszug daraus machen?
Also nachdem ich denke, also ich, nachdem es jetzt zu den Gerbstoffen letztendlich irgendwo dazugehört, würde ich sagen, nein, aber ich bin jetzt auch nicht so die Chemikerin. Ja, also kann ich dir jetzt definitiv so nicht sagen.
Okay, werden wir noch herausfinden.
Da ist meine Grenze, das müsste man nochmal genau recherchieren. Aber so viel ich weiß, wird es eben dann in Cremes weiterverarbeitet. Ja. Also du kannst ja dann den Auszug machen und den kannst dann destillieren und dann entsprechend wieder reduzieren. Und also da sind die ja alle sehr, sehr pfiffig. Ja. Das entzieht sich aber wirklich in den Details meinen Kenntnissen. Also,
das ist nicht
mein Thema.
Ja, super. Aber dann haben wir echt also einen super tollen Überblick über diese spannende Pflanze bekommen. Wir wissen, wie sie aussieht. Fotos gibt es auf jeden Fall auf dem Blog. Hast du noch mal ganz kurz zu einem Rezept? Also Rezepte hast du ja jetzt eigentlich auch schön verraten, ne? Die Blüten eben auf den Salat streuen.
Auf den Salat, auf den Smoothie zur Dekoration. Du kannst sie natürlich auch in die Kräuterbutter reintun. Ja. Oder, aber halt wohl dosiert, weil es die ist. Also ich finde die Kombination im Salat wenn sie sich mit Dressing vollsaugen, finde ich wirklich am leckersten. Also ich würde jetzt sie nicht in größere Menge in Smoothie reinmixen. Ja. Das wäre mir jetzt zu herb. Also da würde ich wirklich einen Unterschied machen zwischen Alltagsanwendung, die durchaus genussvoll sein kann und soll, weil sonst macht man es ja nicht.
Ja.
Und tatsächlich therapeutischer Anwendung, wo du dann wirklich dezidiert die Gerbstoffe extrahierst, weil du es brauchst, um dein Körperklima entsprechend umzustrukturieren.
Ja.
Also insofern, nachdem sie ansonsten keine ätherischen Öle oder sonst irgendwie, sagen wir mal, kulinarisch interessante Inhaltsstoffe enthält, spielt die Prunella eigentlich in der Ernährung, also in der Kulinarik keine Rolle. Mhm. Über den Salat streuen, in die Kräuterbutter streuen, über den Smoothie streuen, genauso.
Ja, finde ich super.
Einfach so nach dem Motto, a handful a day. Also ja, das ist meine... Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Ja, aber das reicht ja auch. Ja, wunderbar. Boah, Leonie, es war mir wieder eine Freude und ich liebe das ja, dass wir hier wieder so tief in diese eine Pflanze eingetaucht sind. Mit Sicherheit für ganz viele ziemlich viel Neues, auch für mich.
Und ich fand es auch spannend. Für mich war das auch völlig neu, was ich da recherchiert habe.
Ja, das finde ich echt toll. Schön, ne, dass da so die Blume des Jahres auch dann nochmal dazu anregt, neu hinzugucken, neue Pflanzen zu entdecken. Ne?
Ich fand es eben so absolut erstaunlich, dass von der Blume des Jahres so überhaupt nichts über dieses breite Spektrum von Wirksamkeiten gesprochen wurde. Wurde auch nirgendwo platziert. Also doch, ich habe einen Artikel geschrieben für PhytoDoc, aber ansonsten, das sind wirklich die Trennungen der Fakultäten zu unüberwindbar.
Und wir haben es hier zusammengebracht.
Genau, weil im wirklichen Leben muss man sie ja überwinden und nach der Regel des gesunden Menschenverstands ordnen. Sonst wird man nicht glücklich.
Ach, schön, dass du wieder mal da warst. Sag doch jetzt nochmal, wo wir dich finden können.
Ja, also ich habe...
Deine Webseite, dein Angebot...
Genau, also ich habe zwei Webseiten. Die eine ist www.herbalista.eu, also EU wie Europa. Das ist mein Wildkräuterblog, da sind auch meine ganzen Veranstaltungen, meine Bücher und so weiter zu bestellen, die man natürlich auch überall im Buchhandel bekommt. Ich habe eine zweite Website, die heißt www.ödmühle.net. Das ist die Website, ich lebe hier in der Mühle, an der denkmalgeschützten, und da ist auch mein Seminarhaus. Da mache ich den ganzen Sommer über Seminare, vor allem im Schwerpunkt Kräuterwanderung und Kochkost, weil wir haben hier eine tolle Gastronomieküche, von daher habe ich Bedingungen, die eigentlich sonst kaum jemand hat, außer er hat eine Schulküche. Und das ist ja dann doch was anderes von der Stimmung her.
Habe ich selbst schon gesehen, kann ich sehr empfehlen.
Danke, ja. Ja, es ist einfach auch ein wunderschönes Ambiente und du bist halt von der Natur,
genau.
Du trittst durch die Terrassentür und du stehst mitten in der Natur und da warten dich mindestens 50 essbare Wildpflanzen und ja, da kommt halt dieses zwischen Rezept und Rezept, zwischen Gesundheit und Genuss, das kommt da, finde ich, kann man da optimal verwirklichen und fühlen und für sich entdecken. Also es geht mir immer darum, die Leute zu begeistern, dass sie es wirklich machen. Und ja, da mache ich auch eine Wildkräuterausbildung, die heißt Herbalista Basic. Da wird die nächste am 19. Juni 2024 starten, eine 5-tägige. Ja, 3 Bücher habe ich geschrieben. Also auch da geht es ums Thema Wildkräuter zwischen Rezept und Rezept. Es fing an mit den wilden grünen Smoothies. Das ist die schnellste Art, die Wildpflanzen zu sich zu nehmen, also für alle Eiligen. Und hauptsächlich natürlich ein Thema für Frühjahr und Sommer. Dann wilde grüne Küche und die Brennnessel. Weil die Brennnessel ist meines Erachtens unsere wirklich umfassendste Heil- und Ernährungspflanze, die wir haben, also unsere mit dem breitesten Wirkungsspektrum. Und man kann sie super lecker zubereiten durchs ganze Jahr. Also ich mache nur ganz, ganz selten Pause, so, also bei uns so von Ende November bis Mitte März und dann ist sie schon wieder da. Ja, da habe ich ganz viele unterschiedliche Rezepte, also auch für Schönheitspflege und ja, für den Bereich der Gesundheit, von der Wurzel bis zu den Samen. So, ja, und ganz viel Genuss.
Haben wir natürlich alles verlinkt.
Dankeschön.
Werden wir natürlich hier auch nochmal in dem Podcast verlinken. Und sowieso auch ne, deine Webseitenadressen, Instagram, das verlinken wir wie immer.
Instagram, alles. Genau. Leonie_Herbalista ist mein Instagram-Account.
Hast du hier gerade unterschlagen, Leonie?
Ja, da merkt man wieder. Da merkt man es wieder. Ja, wir sind hier eine funkfreie Zone, das macht es bei mir mit den das schränkt es die Nutzung der digitalen Medien bei mir etwas, die spontane Nutzung etwas ein, sagen wir mal so.
Hast du ein Glück?
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, es geht ja immer mehr in digitalen Bereich. Andererseits, viele haben ganz viele Follower und ich habe halt ganz viele Quadratmeter, um die ich mich kümmern muss. Und ja, so der Tag hat 24 Stunden.
Na gut, du. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Und die Zuhörerinnen können sich schon auf das nächste Interview dann nächstes Jahr freuen.
Danke sehr.
Jetzt erstmal natürlich ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ich bin mir sicher, ja, ihr habt ganz, ganz viel mitnehmen können. Und ja, richtet euren Blick auf jeden Fall mal auf dieses fantastische kleine Pflänzchen. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich wahnsinnig über deine Weiterempfehlung, damit wir dieses Wissen einfach an so viele Menschen wie möglich streuen können, über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Kanälen und ja.
Ja, und sagen, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du dich vielleicht bei meinem Newsletter einträgst, der auf der www.herbalista.eu-Seite ist, weil da berichte ich auch ab und zu über die Pflanzen, die ich jetzt gerade entdeckt habe.
Super, ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst, Leonie. Und
gerne, wie immer gerne.
Super schönen Tag, bis zum nächsten Mal.
Dir auch.
Tschüss.